so good to me.
Das waren Zeiten damals 1969, da gab es auch Probleme, da gab es den Kalten Krieg und so weiter. Aber inzwischen gibt es andere Probleme und es gibt immer was zu bereden. Und einer, der sich auskennt mit dem politischen Geschehen, das ist Sergej Lochthofen und der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Herr Lochthofen.
Hallo Herr Hucker, ich freue mich, dass Sie da sind. Trotz der schweren Belastung in Ihrem Beruf. Eigentlich müssen wir Sie ja heute befragen und nicht andere. Als Pfleger haben Sie ja doch im Augenblick eine heiße Zeit, oder?
Sie sind ein guter Journalist, weil wir werden auch drüber sprechen, über die Impfpflicht. Da habe ich vielleicht auch ein paar Fragen an Sie, wie Sie das so einschätzen. Ja,
wir fangen mal mit Ihnen ganz einfach an heute mal. Wir drehen die Sache rum.
Ja.
Lassen Sie sich impfen oder nicht?
Auf jeden Fall.
Im Prinzip, was?
Auf jeden Fall. Für mich steht die Frage nicht. Mich hat das immer gewundert. Es gibt eher das Problem, dass ich will mich seit 1. Januar anmelden als Pflegekraft oder seit 2. Januar. Und im Grunde wird seit der ersten Woche immer angezeigt bei der entsprechenden Seite impfen-thüringen.de. Sie können gerade keinen Termin bekommen, Impfstoff ist alle. Ja, also ich will, um das mal deutlich zu sagen, und ich war überrascht. Ich habe gedacht, dass zumindest das Pflegepersonal verpflichtend sich impfen lassen müsste. Das nicht so ist, das habe ich quasi auch erst im Januar erfahren.
Das ist bemerkenswert, weil wir reden ja schon die letzten Sendungen immer wieder darüber, dass die Leute, die eigentlich ein gewisses medizinisches Vorwissen haben sollten, und eigentlich auch die Verantwortung an dieser Stelle spüren sollten, sich so benehmen. Es ist nicht überall so, aber es gibt ja doch eine ganze Reihe Einrichtungen, wo man ziemlich bockig ist an dieser Stelle und höchstwahrscheinlich dann irgendwann die Pflegekräfte diejenigen sind oder die Mediziner sind, die die Pestilenz sozusagen ins Haus bringen. Das ist schon bemerkenswert. Also ich finde ja, Sie werden uns ja berichten, ohne Zweifel werden Sie der Erste hier in dieser Runde sein, der geimpft wird. Das wird schon spannend werden. Also ich bin auch etwas perplex, aber mich wundert es nicht wirklich. Also bei Medizinern habe ich immer das Gefühl, dieses gottähnliche Verhalten, dass man angeblich mit Hand auflegen die Leute heilen kann, also eigentlich von der Haltung her, dass dann sowas dazukommt. Und wir merken ja auch bei diesen ganzen Corona-Leugnern sind ja Mediziner gut vertreten.
Also man kann vielleicht auch sagen, um das noch ein bisschen zu differenzieren, ja, weil ich natürlich auch neugierig bin, ich umgehorcht habe, also wie das so läuft. Also es gibt natürlich wirklich auch Querdenker, die jetzt sagen, sie sind jetzt unter dem medizinischen Personal, die sie nicht impfen lassen wollen. Aber es gibt auch wirklich, um das mal so zu sagen, Freunde von mir, die sie nicht impfen lassen wollen und die ich auch schätze sonst in anderen Sachen. Ich verstehe aber nicht, warum das so ist. Und da ist einfach so eine Skepsis da. Ich glaube, das hat auch viel mit guter Aufklärung zu tun. Ein anderer Freund von mir, der Arzt ist, für den stand es auch nicht zur Debatte, der hat sich sofort impfen lassen. Der ist auch, hat auch schon die erste Impfung bekommen. Und der meinte so ein bisschen lapidar, dass er das entspannt sieht. Er glaubt wirklich, wenn die Situation sich verschärft, beziehungsweise umgedreht, wenn die anderen Leute sehen, dass da wirklich nichts passiert, dass sich auch viele impfen lassen. Also oft ist der Spruch so, ich will nicht der Erste sein. Ne? Also, aber das ist irgendwie ganz seltsam.
Auch beim Guten nicht.
Auch bei guten nicht. Wie gesagt, es betrifft Leute, die ich auch schätze, wo ich auch nichts sagen will. Aber ich bin da wirklich so ein bisschen, also das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, weil ich mich so umhorche in ambulanten Pflegediensten. Und da kann man so etwa sagen, dass mitunter nur die Hälfte des Personals sich impfen lässt. Manchmal nur ein Drittel, ja, wenn man so fragt.
Aber bei dem Berufsstand natürlich die Frage sofort aufwirft, ist man da richtig in diesem Beruf? Wenn man jetzt, sage ich mal, nicht verpflichtet fühlt, den Menschen zu helfen, auf diese Art und Weise natürlich das Risiko erhöht. Aber es ist schon spannend. Also ich bin auch nicht ganz der Meinung, es wird zwar immer als Erklärungsmuster geliefert, dass das zu wenig Aufklärung ist. Nein, nein. Ich glaube, es ist ja nun wirklich im letzten Jahr über Corona, über die Folgen, über Impfen, über alles, also auf allen Kanälen, es sei denn, man sitzt in seiner persönlichen Blase mit Freunden und hört davon nichts. Also es ist sehr viel berichtet worden, sodass selbst ein Laie doch sich eine gewisse Vorstellung von den Dingen machen kann. Wir operieren ja inzwischen mit Begriffen, die wir früher nie gehört haben. Ja, inzwischen kennen wir das, die ganzen Inzidenzen, die ganzen Geschichten. Ich will nur sagen, Aufklärung ist es nicht. Ich glaube schon, an dieser Stelle muss irgendwo auch klar eine Kante gezeigt werden. Ich finde die Diskussion beispielsweise, dass man diejenigen, die geimpft sind, privilegiert, finde ich richtig. Ich finde, aber das muss man nicht unbedingt staatlich machen. Es reicht ja aus, wenn die Fluggesellschaften, die Hotels sagen, wir nehmen niemanden auf, der nicht geimpft ist. Dann wird sich auch bei vielen Medizinern, da müsste man vielleicht noch den Skihang in Ischgl noch dazu nehmen und sagen, da wird auch nicht mitgefahren, wenn man nicht geimpft ist. Mhm. Dann ergibt sich die Sache sofort ganz praktisch und dann hören die auf mit dem ganzen Gewackle und Wichtigtuerei an dieser Stelle.
Ich habe so gedacht, jetzt ohne jetzt, wir werden dann gleich einsteigen in die eigentlichen Themen, ob das so auch ein bisschen so ein gesellschaftliches Phänomen ist, dass wir heutzutage im Jahr 2021 eben alles erstmal durchdiskutieren müssen und alles zur Disposition gestellt wird. Also ich weiß noch, viel auch mit Freunden drüber gesprochen, über diese Thematik Impfpflicht. Also als wir Kinder waren, war ja immer klar, wir werden gegen Masern geimpft, wir bekommen eine Tetanusspritze und so weiter. Da gab es da auch keine Diskussion, ob das jetzt hier wirklich gut ist, und das hat man so hingenommen. Und damals waren die Spritzen ja auch noch ganz anders. Das waren ja wirklich richtige Hammer und da hat man richtige Narben auch hinterlassen. Da hätte man vielleicht ja noch eher verstehen können, ich will die Narbe nicht oder so. Aber das wurde einfach so hingenommen, wie man eben eine Taufe hinnimmt oder so. Und da überlege ich mal so, ob das so ein bisschen auch so, was unsere Gesellschaft aussagt, dass man überhaupt erstmal das diskutiert. Also ich hätte, wie gesagt, erwartet, dass für das Pflegepersonal im Gesundheitswesen automatisch eine Impfpflicht gilt, weil wir müssen ja auch gegen Hepatitis und so weiter geimpft sein.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, dass das neu dazu gekommen ist, sondern es gibt dann ganze Bereiche, wo wir mit gutem Grund, auch vor der Geschichte der letzten 200 Jahre, seitdem gibt es ja mehr oder weniger das Impfen, feststellen, es hat gewirkt. Und natürlich, das wissen Sie aus Ihrem Beruf und das weiß auch jeder Mediziner, das weiß auch jeder aus seiner praktischen Lebenserfahrung, dass bei jedem Eingriff, egal wie er ist, am Menschen, immer auch irgendwas passieren kann. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass man hier hilft und nicht das Gegenteil erzielt, ist natürlich sehr hoch. Und insofern sage ich mal, glaube ich eher, dass hier so ein psychologischer Zustand ist, der uns noch sehr ans Mittelalter erinnert. Das heißt also, irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Unannehmlichen, es werden ja die krudesten Geschichten erzählt, auch immer wieder Nebenwirkungen. Wenn man dann fragt, welche meinen Sie denn eigentlich Nebenwirkungen, kommt ja nichts, außer irgendwelchen zum Teil in irgendwelchen Internetblasen vertriebenen Unsinnigkeiten. Ich will nur sagen, also an dieser Stelle kommen wir höchstwahrscheinlich nicht weiter. Ich glaube schon, dass wir dann zu Mitteln greifen müssen, also eines sanften Drucks von außen, wie gesagt, mit ganz praktischen Dingen. Dann hören die Leute auf und sagen, okay, wenn ich jetzt nicht diesen Sommer auch wieder nicht in Urlaub fahren kann, weil ich nicht geimpft bin, dann mache ich das lieber. Und das ist dann auch höchstwahrscheinlich für einen Teil, jetzt sage ich mal, das sind ja 10-15% der Bevölkerung, mehr sind es ja nicht. Für die ist das dann auch ganz gut, dass auf diese Weise passiert.
Damit können wir uns ja schon mal langsam unsere eigentlichen Themen annähern. Stichwort Markus Söder, vielleicht ein Kanzlerkandidat, vielleicht auch nicht. Aber er bringt ja genau das jetzt auch zur Sprache, die Impfpflicht. Ja? Also hat er recht?
Impfpflicht ist im Augenblick, sage ich mal, ein Reizwort. Ich glaube, da erzählt man einfach Widerstand. Er zeigt natürlich, dass er ein harter Kerl ist und auf diese Art und sich weiterhin empfiehlt, auch für viele, die möglicherweise sich nicht impfen lassen, als jemand, der, sage ich mal, zumindest nicht hin und her redet, was der neue CDU-Vorsitzende auch ganz gut kann, also doch sehr indifferent zu bleiben bei den ganzen. Das macht der Söder schon richtig, aber ich glaube nicht, dass das im Augenblick tatsächlich in dieser Form durchsetzbar ist. Und natürlich dann auch zu Radikalen. Die Menschen neigen im Protest ja nicht nur dazu zu diskutieren. Wir sehen das ja in Amerika, wir sehen das woanders. Und in Deutschland auch. Es passiert ja eine Radikalisierung. Und da muss man dann aufpassen, wie weit man sowas treiben kann. Insofern bin ich, wie gesagt, für diese etwas über Bande gespielte Variante, dass man 3-4 Sachen ganz klar per Verordnung anweist. Das würde auch jetzt im nächsten halben Jahr dann vollkommen reichen. Später brauchen wir das gar nicht. Und wenn dann die Gerichte irgendwann endgültig in 3 Jahren entscheiden, das Oberverwaltungsgericht so wie noch, dass das gar nicht ging, das spielt dann keine Rolle mehr. Insofern würde ich auch hier im Augenblick bei uns hier plädieren, dass man viel härter denjenigen, die unvernünftig sind, zeigt, so geht es nicht weiter. Zum Beispiel, wenn Sie nach Erfurt schauen, wir hatten diese Demonstration auf dem Domplatz, 500 Leute. Es sind ja auch diejenigen, die da als Polizisten im Einsatz waren, die Mädels und die Jungs, ja einer großen Gefahr ausgesetzt worden. Die haben ja keine Masken gehabt, die haben die Leute bedrängt. Trotzdem diese Form von Demonstration nicht genehmigt war in dieser Form, haben sie es trotzdem weitergemacht. Das heißt, wenn die dann am Ende im Notfall 50 € bezahlen würden, das reicht nicht aus an dieser Stelle. Da muss irgendwann mal auch ein Exempel statuiert werden. Wenn du einmal dabei bist, kriegst du 100 €, beim zweiten Mal 1000 und dann nochmal eins drauf. Beim Geld fangen die Leute an zu verstehen.
Da wir gerade so ein bisschen so schauen, wie es jetzt weitergeht, weil das ist nun, da muss man jetzt nicht wirklich ein kluger Kenner sein, um zu wissen, dass die nächsten Wochen die entscheidenden Wochen auch mit sein werden oder zumindest entscheidende Wochen. Man weiß ja nicht, wie lange es insgesamt noch geht. Es soll ja nun morgen sich wieder getroffen werden, die Kanzlerin mit ihren 16 Freunden und Freundinnen. Es ist vorgezogen worden, es steht im Raum, dass der Lockdown vielleicht härter gemacht werden muss. Was wird uns da morgen erwarten? Was ist jetzt eigentlich schon durchgesickert? Also wird es noch mehr Bewegungseinschränkungen geben? Was glauben Sie?
Ja, auf jeden Fall wird es verlängert. Das ist ja schon mal klar. Also das heißt, das Ganze läuft länger, als wir es gedacht haben. Wir brauchen ja auch nur noch in Europa nach rechts und links zu schauen. Die britischen Inseln brennen im Augenblick, aber auch bei den anderen ist es nicht ohne weiteres, sei jetzt mal zu erwarten, dass da eine Entlastung kommt, auch in Ländern, die sonst normalerweise halbwegs vernünftig die Dinge machen, zum Beispiel die Schweiz, sieht es ja noch viel schlimmer aus als beispielsweise in weiten Teilen selbst Ostdeutschlands. Interessant ist bei der Corona-Karte, wenn Sie sich die anschauen, da gibt es ja mehrere Varianten davon, meistens in rot gefärbt, da kommt wieder die alte DDR durch. Ja. Mich interessieren immer solche Karten, weil einfach der Osten im Augenblick viel unvernünftiger ist offensichtlich als der Westen. In der ersten Runde war das etwas anders. Also an dieser Stelle glaube ich, ja gut, ob sie nun um 9 nicht mehr raus sollen oder um 10 nicht mehr raus sollen, das, glaube ich, bringt es nicht. Es ist wirklich, an dieser Stelle ist, sage ich mal, nicht mehr die Schraube so ohne weiteres anzuziehen, es sei denn, sie wollen die Wirtschaft tatsächlich runterfahren. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, Kontakte zu beschränken, aber es ist eine sehr teure. Wenn Sie übers Land fahren, passiert Ihnen ja genauso wie mir, dann sehen Sie natürlich, dass auf dem flachen Land die Leute sich an gar nichts halten, also vor allem in den kein Handwerker, kein Postbote, kein Nichts tragen Masken. Das heißt, es ist im Bewusstsein der Leute trotzdem noch nicht angekommen. Deswegen auch diese hohen Zahlen in Thüringen oder in Sachsen. Wir haben diese Woche ja die Schallmauer durchbrochen und sind Sieger geworden im Wettbewerb in Deutschland. Peinlich genug. Inzwischen hat uns aber, glaube ich, Sachsen-Anhalt überholt. Insofern, sage ich mal, können wir uns zumindest beruhigen. Wir sind nicht mehr die Schlimmsten beim Schlechtesten beim Impfen und wir sind nicht die Schlimmsten, wenn es um Ansteckung geht. Aber insgesamt ist dieses Niveau viel zu hoch. Und da glaube ich nicht mehr, dass da Worte und Argumente halten, sondern eben halt, da muss kommuniziert werden, dass es ziemlich hart ist, wenn du dich nicht an die Dinge hältst. Das macht man nicht. Man versucht ja, die Leute immer noch zu überzeugen. Nur nach einem Dreiviertel, nach einem ganzen Jahr dieser Geschichte sind die Argumente alle ausgetauscht und die wirken auch nicht mehr. Das heißt, man muss an dieser Stelle dann einfach konsequenter sein. Und das fällt der Politik im Augenblick sehr schwer, weil das natürlich unpopulär ist in Jahren, wo Wahlen sind, wo auch Regionalwahlen sind, möchte man das nicht unbedingt.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, was der Grund ist. Also ist es wirklich, könnte ein Grund sein, dass eben das ein Wahljahr ist und man die Wähler und Wählerinnen nicht verprellen möchte?
Ja, das ist mit ein Grund, warum man, sag ich mal, es ist erstmal die Bundestagswahl. Wir wissen nicht, ob wir sie machen können oder nicht. Das ist ja alles noch nicht raus. Ich bin auch nicht so optimistisch, dass ich sagen würde, in 3-4 Wochen, in 12 Wochen ist es vorbei. Das geht wie letztes Jahr bestimmt ins Frühjahr hinein, bis es richtig warm wird. Dann wird es ein bisschen abflauen. Das heißt also, entweder wir kriegen es hin, den Leuten begreiflich zu machen, es ist ernst. Das glauben 80%. Und wir sehen, sie wissen, dass es ernst ist, 20% nach wie vor nicht und die schleppen uns das jedes Mal breit. Aus politischen Gründen, aus Bockigkeit, aus anderen und aus Unvernunft in vielen Dellen. Und da kann ich nur sagen, nur übers Geld werden sie es verstehen, dass das nicht mehr zu machen ist. Das heißt also, wir haben ja hier keine großen Strukturen in Thüringen, wenn man plakativ sagt, dass in einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern in Weißensee alle getestet werden. Das ist sehr gut, aber die meisten Unternehmen sind nicht so groß, in den meisten Unternehmen wird nicht getestet und da wird auch frühmorgens ordentlich sich begrüßt und Kaffee gemeinsam getrunken und gekuschelt wie immer. Und da wird es breit getragen. Das ist eindeutig. Die Leute verhalten sich da viel unvernünftiger als die Viertklässler im Schulbus beim Maskentragen, wie man das sehen konnte. Das heißt also, an dieser Stelle muss einfach, wenn mal einmal einer zu 1.000 Euro Strafe und ein kleines Unternehmen zu 5.000 Euro verknackt wird und das alle mitkriegen, dann werden sie zwar erstmal sich empören, aber hinterher sich daran halten. Das hat man versäumt das letzte halbe Jahr und deswegen ist das so lasch in der ganzen Art und Weise, wie die Leute begegnen. Dafür gibt's ja auch objektive Nachweise. Die Handydaten, die Bewegung der Handydaten ist ja nach wie vor viel höher als im Frühjahr. Das heißt also, die Leute halten sich nicht, vor allem auf dem flachen Land, in der ländlichen Bevölkerung, nicht an die Maßgaben.
Vielleicht brauchst du deswegen jetzt so einen harten Mann wie Armin Laschet, der neue Mann an der CDU-Spitze. Ich möchte Sie mal fragen, Sie haben wahrscheinlich das auch direkt live verfolgt. Kann man zum heutigen Zeitpunkt noch beurteilen, ob das jetzt wirklich eine Zeitenwende war oder ist dann Armin Laschet vielleicht später auch mal jemand wie Annegret Kramp-Karrenbauer, wo man sagt, ja, hat man 2 Jahre CDU geführt und war dann wieder weg. Das kann man doch jetzt noch gar nicht beurteilen, ne? Also ob das jetzt so ein großer Sieg gewesen ist.
Das wissen wir nicht. Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe Wahlen, allein im Frühjahr. Die müssen überstanden werden. Mal sehen, wer danach noch sozusagen da ist oder gerupft dasteht. Der Merz hat ja gleich gezeigt, dass er weiter stänkert. Das ist angesagt. Er hat ja immer noch Hoffnung, dass er Frau Merkel irgendwie beerbt.
Aber ist jetzt Ruhe im Karton damit, nach diesem Fauxpas mit dem, ich bin bereit, Wirtschaftsminister zu machen? Das klang ja so ein bisschen so, als wenn das der letzte Akt gewesen ist.
Nein. Wir haben ja ein großes Beispiel in Amerika. Das gibt keine Ruhe. Da geht es immer wieder weiter, weil er natürlich jetzt seine Wirtschafts- und Finanzkarriere beendet hat und Freizeit hat, Geld hat er genug verdient. Also der hat Lust, ein bisschen zu stänkern. Muss natürlich aufpassen, nach dem Echo, dass die Art und Weise, wie Trump vorgegangen ist, muss man immer aufpassen, dass man nicht gleich ins gleiche Fach gerät. Ja, das heißt also, stänkern allein reicht in Deutschland nicht aus. In Amerika ist das etwas einfacher. Aber ich glaube nicht, dass der Ruhe gibt. Und seine Anhänger geben auch keine Ruhe. Wir werden ja schon diese Woche eine interessante Situation haben, wenn Sie die Briefe aufmachen. Bei der Briefwahl, die Stimmabgabe wird nicht mit dem übereinstimmen, was die elektronisch gemacht haben. Das heißt, die Leute haben in dieser Woche noch die Möglichkeit, eine andere Entscheidung zu treffen, nachdem sie wissen, wie es ausgegangen ist. Und wenn das sich in Richtung März nochmal verschiebt, da wird es nochmal eine Diskussion geben. Das heißt, diese arme Union ist noch lange nicht an dem Punkt angekommen, dass sie beruhigt ist. Und zweitens, die Autorität von Laschet reicht nicht sehr weit. Wenn Sie schauen, die berühmte CDU der Sachsen-Anhalt, die fängt ja auch schon wieder an, also unser guter Herr Merz, obwohl der ihn natürlich nie gut getan hätte, denn Sachsen-Anhalt ist das meistverschuldeste Land Deutschlands. Das heißt, Herr Merz hat sich mit Losern eigentlich nie abgegeben. Insofern sei jetzt mal, glaube ich, auch da gibt es viele Illusionen, speziell in der Ost-CDU, was der Mann ihnen gebracht hätte. Aber das wird nicht nachlassen. Und entscheidend wird natürlich sein, wie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abschneiden. Rheinland-Pfalz, eigentlich ein konservatives Land, seit 30 Jahren von der SPD regiert. Bernhard Vogel hatte ja damals ein traumatisches Erlebnis gehabt. Ich habe mich oft mit ihm darüber unterhalten und ich würde mal sagen, er ist ein CDU-Mann in der Wolle geerbt, ja. Aber er hat sich immer gefreut, wenn die SPD in Mainz gewonnen hat, weil man gezeigt hat, wie dumm sich die CDU dort verhalten hat. Und wie gesagt, das wird für Laschet sehr wichtig sein, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg ist ja eine Spitzenkandidatin, die sehr stark auf diesen neokonservativen Teil der CDU setzt, das heißt auf Merz. Die haben das ja schon mal versucht, auch in Baden-Württemberg durchzuziehen, mit der Folge, dass seitdem die Grünen regieren. Und das ist jetzt etwas, was die Teile der CDU auch nicht verstehen. Wenn Merz gewonnen hätte, wäre das sozusagen die Ouvertüre zu einem möglichen sogar grünen Kanzlerkandidaten.
Das möchte ich jetzt nochmal weitergesponnen haben, also weil dann mehr Profil da gewesen wäre, die Grünen sich mehr hätten abtrennen können.
Nein,
oder warum?
Merz bedient einfach einen Teil der CDU, der im Gestern verhaftet ist. Das heißt also, diese Art ist eigentlich von gestern. Da gibt es viele in der CDU, auch in Thüringen. Ich meine, die haben damit ja geschafft, von einer Partei, die absolute Mehrheit hat, auf den dritten Platz zu landen. In Sachsen-Anhalt müht man sich auch nach Kräften. Sachsen ist ähnlich. Das heißt, es gibt diesen konservativen Teil, vor allem auch in den neuen Ländern. Aber der ist weltfremd zu weiten Teilen und das zeigt sich in dieser Welt. Und da, wo die zu stark sind, gewinnen die Grünen, ganz normal. Selbst in den neuen Bundesländern ist das zu erwarten. Das heißt also, wenn Merz mit seiner Polarisierung und seiner seine reinen Finanzwirtschaftssicht auf die Dinge der Spitzenmann geworden wäre, der ja auch dann Söder auf jeden Fall nicht den Vortritt gegeben hätte, das wäre für die Grünen ideal, da könnten sie gut Wahlkampf machen und ich gehe mal davon aus, das urbane städtische Publikum, das auch in Teilen konservativ ist, würde dann die Grünen wählen. Also insofern sage ich mal, hat man diesen Showdown erstmal vermieden, aber nach den zwei Wahlen werden wir sehen, wie es weitergeht.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen, vielleicht bin ich ein schlechter Zuhörer. Also ich habe das eben so schön im Konjunktiv gesagt, also Merz hätte sozusagen selber gesagt, ich habe jetzt einen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur, das Recht hätte ja auch Laschet. Sie glauben aber, dass theoretisch Laschet vielleicht doch, das ist jetzt reine Spekulation, ja, aber doch Söder den Vortritt lässt?
Also das ist jetzt die jetzige Situation. Söder hat einen guten Lauf, er artikuliert sich nicht. Für ihn ist natürlich die Gefahr, wenn er dann das nicht packt, ist auch Bayern verloren. Das ist für einen Mann in seinem Alter natürlich ein großes Risiko. Auf der anderen Seite, ohne Risiko gibt es solche Posten nicht. Also Kanzler von Deutschland sein ist immerhin etwas. Also insofern, ich glaube schon, dass er damit liebäugelt. Die Frage wird sein, wie die Wahlen im Frühjahr verlaufen, im März, in diesen großen Bundesländern, die wichtig sind für die CDU, wenn die in irgendeiner Art und Weise vielleicht Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg zurückholen, dann ist Laschet natürlich gestärkt und dann wird er vor Selbstbewusstsein sozusagen ganz anders auftreten gegenüber Söder. Verlieren sie wieder die Wahlen? Ich glaube, das läuft dann doch sehr stark auf Söder hinaus.
Um mal das ein bisschen einzuordnen mit einer Sonntagsumfrage, die vor kurzem von Mnet gemacht wurde. Also wenn jetzt Bundestagswahlen wären, die übliche Frage, dann würde die Union auf 36% kommen, die Grünen auf 18%, die FDP auf 7%, die Linke auf 8%, also sie sind dann eher weiter hinten. Die SPD übrigens auf 15%. Stichwort Verschiebung der Landtagswahl in Thüringen, Zusammenlegung mit der Bundestagswahl. Da erhoffen sich ja schon die Grünen und die CDU hier in Thüringen, dass man so ein bisschen auch Rückenwind bekommt vom Erfolg der Bundesparteien? Oder wie bewerten Sie diese Entscheidung?
Naja, sie haben ja nicht viele Möglichkeiten, zumindest auch diese zwei Parteien. Wir wissen ja, die Enttäuschung der Grünen war sehr hoch, weil im Bundesdurchschnitt war ein Höhenflug der Grünen, als die Wahl hier in Thüringen stattgefunden hat. Und wir haben wieder sehr knapp, also für die Grünen ist es dann doch noch glücklich verlaufen, etwas besser als bei der FDP, dass man im Landtag geblieben ist. Also eigentlich, wenn man den Durchschnitt in Deutschland sich anschaut, hätten sie vielleicht in der Nähe an die Zweistelligkeit kratzen müssen. Das ist nicht passiert und bei der CDU aufgrund der Entwicklung, wie sie hier nur einmal ist, auch mit der harten Konkurrenz der Rechtsextremen, sag ich mal, kommen die an dieser Stelle nicht weiter, zumal ihre Konservativen in den eigenen Reihen nichts bringen. Das heißt also, sie binden die Leute nicht mehr. Das ist eine Situation, wo man dann einfach hofft, okay, die Leute werden bei der Wahlurne nicht an verschiedenen Stellen ihr Kreuzchen machen, sondern wenn sie einmal schon CDU wählen im Bund, dann werden sie das vielleicht in Thüringen auch mal. Das ist sicherlich auch berechtigt. Ob es dann so kommt, die Wähler sind wirklich eine sehr, sehr scheue Veranstaltung, meine Erfahrung. Das heißt also auch der Nachteil, der möglicherweise sich für die Linke ergibt, weil natürlich da, wo es primär um die Landesentscheidung geht, Bodo Ramelow ja einen guten Lauf hat nach wie vor, auch mit seiner Entschuldigung und seinem Hinweis, dass die Merkel doch recht gehabt hat, glaube ich nicht, dass es ihm geschadet hat, sondern im Gegenteil, dass es ihm auch was genutzt hat in der Sympathie der Leute. Das heißt, in dieser Situation hoffen einige, die angeschlagen sind, dass man bei der Zusammenlegung mit der Bundestagswahl besser fährt. Gut wäre, wenn wir nicht zu viel darüber sozusagen hin und her Gezerre veranstalten, weil ich glaube, das nervt die Leute im Augenblick. Es gibt draußen vieles zu tun. Es nervt viele Leute, dass man halt viele Kontakte nicht hat, dass man den gewohnten Lebensrhythmus nicht wiederfindet. Das geht mal 14 Tage, das geht mal 2 Monate, aber nun geht's ja schon sehr, sehr lange. Das heißt, vieles wird auch davon abhängen, ob wir in einen Herbst kommen, der entspannt ist, die Pandemie nach hinten gerückt ist, wovon ich jetzt mal etwas ausgehe, dann ist natürlich eine Wahlsituation, wo die Leute ganz anders wählen, als wenn dann eine Verbitterung, so ein bissiger Zustand in den Dingen ist. Die 36% oder 37% der CDU im Augenblick in der Bewertung der Wähler sind zu einem großen Teil von Merkel getragen. Dann steht aber Merkel nicht mehr zur Disposition. Das ist etwas, was die CDU im Augenblick überhaupt nicht richtig auf der Agenda hat.
Wir können nicht ins Kristallglas schauen, aber wir wissen zumindest, dass in 2 Tagen ein neuer US-Präsident gewählt werden wird, nämlich Joe Biden. Die Amtseinführung ist dann am Mittwoch. Ich nehme an, Sie sind ja auch ein klassischer Fernsehzuschauer. Sie werden sich das Ereignis anschauen?
Naja, ich bin Nachrichtenfreak, also Fernsehen zuschauen ist nicht mein alleiniges Thema. Meistens lese ich dabei noch 3 Zeitungen. Das heißt, natürlich schaue ich da mal rein, aber ich sage immer, diese offiziellen Dinge, wenn da jetzt nicht etwas passiert, wo man auch auf allen Kanälen sofort mitbekommt, CNN oder irgendwo, dass da was läuft, das ist, also wie bei dem Sturm aufs Capitol, da glaube ich, ist das nicht so aufregend. Natürlich hätte man gerne gesehen, was der Trump da parallel veranstaltet, aber der zieht sich zurück offensichtlich. Ich glaube, es wird, das ist auch meine Hoffnung irgendwie, weit weniger aufregend sein, als es vielleicht im Vorfeld so gemacht worden ist. Die Sicherheitsvorkehrungen sind ja doch immens. Also ich glaube, da muss sich jeder gut überlegen, ob er da vorbeikommt oder nicht, denn im Augenblick liegen auch bei der Nationalgarde und bei den anderen die Nerven blank. Das heißt, da kann man auch dort liegen bleiben unter Umständen. In Amerika passiert das auch mal schnell.
Letztes Thema, das hat mich gestern Abend so ein bisschen überrascht, lief noch so als Eilmeldung über den Ticker. Alexei Nawalny, Kreml-Kritiker, kehrt nach Russland zurück und wird dort verhaftet. Da fragt sich natürlich so ein bisschen der Außenstehende, warum macht er das? Warum macht er das, Herr Luchthofen?
Ja, ich sage jetzt mal, die haben ihn ja umbringen wollen und das ist schief gegangen, weil manchmal ist das ja im Leben, selbst wenn man alles scheinbar durch den KGB beherrscht, funktioniert doch nicht alles so, wie man sich's vorstellt. Dass Nowitschuk so einfach mal spazieren fährt und geht in Russland, ist schon sehr ungewöhnlich. Also ich glaube schon, dass das die Absicht gewesen ist. Bisschen primitiv, aber in der Provinz haben die das nicht anders hingekriegt. Dann ist der Mann, weil man in der Situation war, plötzlich schnell Entscheidungen treffen zu müssen, ausgeflogen worden. Das ist etwas, was wir ja aus den 70er Jahren kennen. Sie waren damals noch klein oder gar nicht auf der Welt. Wann sind Sie geboren? Was sind Sie
in 76 bin ich geboren.
76, na, da haben Sie schon selbst Biermanns Ausbürgerung nicht mal mit der Muttermilch.
Das stimmt, ja.
Die Brezhnev und die Truppen haben sich ja dann damals entschieden, das war das Vorbild für die Ausbürgerung von Biermann, also Solzhenitsyn, Kopelew und die anderen alle rauszuschicken, das heißt einzupacken und einfach in den Westen zu schicken. Und haben natürlich damit kalkuliert und letztlich ist ihr Kalkül bis zu einem gewissen Punkt ja auch aufgegangen, wenn die nicht auf Mutterboden stehen, sondern irgendwo in der Welt sind, dann wird ihre Bedeutung einfach zurückgehen. Das war höchstwahrscheinlich das Kalkül im Kreml zu sagen, na gut, dann lass doch diesen Nawalny fahren, dann ist er draußen, wird da behandelt und vielleicht überlebt das ja sogar und dann bleibt er im Westen. Und im Westen ist er uns noch gar nicht gefährlich, weil natürlich dann die Legende greift, das sind amerikanische, deutsche und andere Geheimdienste, die ihn führen, er wird finanziert, er ist ein Agent und was auch immer, was ja in Russland immer zieht in dieser Erzählung. So, jetzt kommt er zurück. Es ist sehr mutig, also Sie und ich würden das höchstwahrscheinlich nicht machen, ich weiß nicht, hätten Sie es gemacht?
Ich hätte es nicht gemacht, auf keinen Fall.
Ich hätte es auch nicht gemacht, weil man weiß natürlich, in welche Situation man kommt. Das erzeugt natürlich Bewunderung bei ihren Anhängern und bei einem Teil der Bevölkerung, die das mitkriegen, sagen, hallo, der Mann hat ja sozusagen Statur. Das ist für Moskau, für den Kreml wirklich sehr ungünstig, dass der Mann nicht sich so verhält, wie man sich das vorgestellt hat. Ich bin jetzt kein großer Freund von Nawalny, weil ich glaube, im Kern ist er ein Nationalist, so ein bisschen wie AfD bei uns, ja. Aber natürlich muss man sehen, es gibt niemanden in Russland, der überhaupt was dagegen macht, gegen diese Entwicklung, die das Land nimmt. Und insofern, sage ich mal, können die jetzt nur so verfahren wie immer. Der kommt, dann müssen sie ihn verhaften, möglicherweise in 14 Tagen setzen sie ihn zwar auf Hausarrest, aber lassen ihn raus, das wissen wir nicht, wie der Plan ist, aber sie sind jetzt auch ein bisschen ratlos, sie müssen nur natürlich Polizei schicken und ihn verhaften, weil das sieht sonst nach innen aus, also der hat sich durchgesetzt, das können die Machtmenschen im Kreml, Putin und die anderen auch nicht machen. Insofern sage ich mal, ein sehr hohes Risiko, was er da geht, und risikoreiches Spiel. Also, aber er hat, sag ich mal, einfach von der Performance her alles richtig gemacht bis jetzt.
Sagt Sergei Lochthofen, und wir merken so, momentan gibt es viel zu bereden und auch am kommenden Montag werden wir bestimmt einiges bereden. Dann haben also wir einen.
Ich vermute mal, dass wir nochmal über Corona reden müssen.
Wir werden auf jeden Fall über Corona wieder reden. Wir werden trotzdem auch über den neuen US-Präsidenten reden, was so seine ersten Entscheidungen gewesen sind. Und es wird bestimmt auch noch andere Dinge geben. Hoffentlich auch positive Nachrichten, die wir thematisieren können.
Wir sehen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Eine gute Woche.
Tschüss.
Tschüss.